Sag mal, Saidi, was können wir eigentlich den ganzen Selbstständigen raten? Weil ich habe sie immer wieder mal in den Coachings da sitzen und die fragen natürlich auch, wie viel muss ich vorsorgen, was muss ich tun, was kann ich machen, was sollte ich machen? Und so richtig viel haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, oder?
Ja, aber es ist auch in Anführungszeichen relativ einfach. Bekanntermaßen, wenn du selbstständig bist, musst du selbst und ständig was tun und natürlich auch für deine Rente und deine Altersvorsorge. Und die gute Neuigkeit ist, grundlegende Tipps, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, gelten natürlich auch für Selbstständige. Du musst nur deutlich mehr tun, ganz einfach.
So, dann sind wir auch fertig mit der genau. Folge.
So viel zum heutigen Podcast. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Nee, ich meine, der wesentliche Unterschied ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel dein ganzes Leben lang selbstständig wärst, dass du keine gesetzliche Rente, keinen gesetzlichen Rentenanspruch hättest und dementsprechend eigentlich der Teil wegfällt. Zumindest bei den allermeisten Selbstständigen. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso dann viele fragen, ja, aber okay, passt das bei mir auch mit 50, 30, 20 oder was kann ich machen, um auch eine Rente zu kriegen und so weiter. Und genau damit beschäftigen wir uns heute, nämlich mit dem Thema, was müssen Selbstständige eigentlich anders machen? Und darum soll es heute gehen in der neuen Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und mir, Sophie. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie.
Ja, auch wenn du selbstständig bist, geht es darum, dass du die grundlegenden Basics in deiner Finanzausstellung, vor allen Dingen in deiner privaten Finanzausstellung, richtig hinkriegst. Und dazu haben wir ein neues Tool für dich. Für jeden universell einsetzbar, egal ob selbstständig oder auch Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, nehme ich den Finanztipp Coach, den Finanzcoach, den neuen, den du in der Finanztipp App findest. Da geht es um die ganz grundlegenden Sachen, ob du eigentlich grundlegend richtig aufgestellt bist, ob du einen ordentlichen Notgroschen auf der Seite hast, ob du die richtigen Versicherungen am Start hast. So kommst du Schritt für Schritt rein, auf eine ganz leichte Art ins Finanztipp, über das Finanztipp-Prinzip, dann ins gesamte Finanztipp-System. Und wir werden auch diesen Finanzcoach schrittweise aufbauen und dann auch sicherlich speziell auch für Selbstständige erweitern. Den Finanzcoach, den findest du in der Finanztipp-App, die wir dir in die Shownotes auch packen.
Genau. Und dann weiß ich, dass jetzt bei dem, was ich vorher gesagt habe, die Selbstständigen kriegen keine gesetzliche Rente, erstmal ganz viele aufschreien werden und sagen, aber bei mir, also Saidi, vielleicht kannst du auch mal, also was für Möglichkeiten gibt es? Also es gibt sicherlich viele, die keine Rentenpunkte sammeln, keine Rente kriegen, aber das betrifft ja nicht alle Selbstständigen.
Genau, es gibt ja ganz unterschiedliche Fälle. Zunächst mal ist meine Erfahrung, dass die meisten Selbstständigen nicht vom Beginn an ihres Lebens selbstständig waren, sondern irgendwann mal auch im Angestelltenverhältnis waren. Mit anderen Worten natürlich dann doch eine kleine gesetzliche Rente haben, die dann oftmals erschreckend gering natürlich ist. Aber zumindest, dass man im Hinterkopf zu haben und auch auf die Renteninformationen, die man ja immer noch bekommt, draufschaut, ist das irgendwie signifikant und manchmal ist es auch tatsächlich ein bisschen signifikanter, als man denkt. Und gleiches gilt übrigens für irgendwelche Betriebsrentenansprüche, ja, weil man halt irgendwie länger zum Beispiel bei einem großen Konzern oder so gearbeitet hat, da ist da manchmal schon was da. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von vor allen Dingen Solo-Selbstständigen, kleinen Selbstständigen, die in unterschiedlichen Formen dann doch pflichtversichert sind, die halt doch in die gesetzliche Rente einzahlen, zum Beispiel über die Künstlersozialkasse, Landwirte fallen mehr da ein.
Handwerker,
genau. Ne? Also gibt es eine ganze Reihe von Gruppen.
Genau, und die zahlen ein und kriegen dann eh auch in der Rente eine tatsächliche lebenslange Rente dementsprechend. Also bei denen ist es dann vielleicht auch wieder schon alles deutlich näher an dem, was wir ja auch allen Angestellten sowieso empfehlen.
Wobei es in vielen Fällen natürlich auch eine Basisabsicherung ist. Ne? Also es hängt natürlich davon ab, wie hoch dein Pflichtbeitrag, dein Beitrag ist. Am Ende ist es sozusagen genau wie bei Angestellten, weil auch die sind ja nicht, haben ja nicht immer das Gleiche verdient. Ganz wichtig, auf die entsprechende Renteninformation zu schauen und sich da auch einen Eindruck zu verschaffen, wie hoch, was kommt da raus. Wichtig dabei auch drauf zu schauen, die alte Tipp zur Renteninformation, ja, nicht auf das, wie der heutige Stand ist, sondern was da wahrscheinlich mal rauskommen wird. Und so als Anhaltspunkt, und das ist natürlich dann auch schon mit Inflation eingerechnet und so weiter, stehen immer unten im Text bei der Renteninformation zwei Werte. Deine Rente mit 1% Steigerung und 2% Steigerung, alte Regel, so ganz grob die Mitte dieser beiden Werte nehmen, dann hast du einen groben Anhaltspunkt, sagen wir bei Finanztipp, was du mal erwarten kannst.
Wenn du nämlich zum Beispiel auch, was Saidi am Anfang angesprochen oder was du am Anfang angesprochen hattest, Menschen eine Zeit lang als Angestellte gearbeitet haben und dann selbstständig werden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eine Kontenklärung, glaube ich, zu machen an der Stelle, weil vielleicht hast du nicht so lange darin gearbeitet und es gibt ja eine Wartezeit von 5 Jahren. Das heißt, du musst 5 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, um am Ende auch Anspruch auf Rente zu haben. Und da du aber auch zum Beispiel Ausbildungszeiten oder Kindererziehungszeiten,
insbesondere ganz wichtig, ja,
dir anrechnen lassen kannst, als auch wenn du da nicht gezahlt hast in die Rentenkasse, solltest du da einmal mit der, also Kontenklärung heißt nichts anderes, als du gehst auf die Deutsche Rentenversicherung zu und fragst einmal, was sind eure Daten und gleichsam mal, ob das alles stimmt, um dann zu gucken, okay, vielleicht wenn ich noch ein Jahr arbeite, hätte ich schon wieder Anspruch auf zumindest eine kleine Rente. Das macht auf jeden Fall Sinn. So. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann ist ja trotzdem die große Frage, wie viel Geld lege ich denn jetzt endlich zurück? Weil wir predigen ja immer rauf und runter die 50-30-20-Regel, also 50% deines Nettoeinkommens gehen in die Lebenshaltungskosten, 30% Freizeit und Spaß und 20% solltest du zurücklegen. Das ist jetzt natürlich schwierig bei einer Person, die der ganze Rentenbaustein, gesetzliche Rentenbaustein komplett wegfällt.
Ja, absolut, muss man ganz klar sagen. Wobei ich zunächst mal einschränken möchte, ne? Also für, kenne ich ja auch ein paar Solo-Selbstständige, ist auch 50, 30, 20 oftmals nicht so einfach, ne? Weil wenn du dann halt eine entsprechende Miete zahlen musst und so weiter, dann sind auch als Selbstständiger oder Selbstständige 20% wegsparen oftmals ganz schön ordentlich, ja? Aber du hast natürlich völlig recht. Muss man auch mal hart an der Stelle, das führt auch kein Weg an der Wahrheit vorbei, ja, dass du in der Regel mit 20% wegsparen als Selbstständige wahrscheinlich nicht über die Runden kommen wirst. Also über die Runden kommen wirst, bedeutet hier gleich, und bevor ich jetzt hier die totale Apokalypse verkünde, bedeutet, dass du dich auf wesentliche Einschränkungen im Alter wirst einstellen müssen. Und das ist natürlich auch der Grund übrigens, weil das natürlich total viele Selbstständige auch ganz genau wissen, auch wenn sie vielleicht den Zahlen nicht genau wissen, ja, irgendwie so im Hinterkopf Kopf haben, warum die total lang arbeiten. Ja, das muss man auch so sehen, ja, das, weil sie können sich quasi nicht so richtig leisten, aufzuhören. Aber, wie du richtig sagst, was man halt berücksichtigen muss, ist, dass wenn du das so machst, du dir gute, im Vergleich zu einem Angestellten, gute 18% Sparrate fehlen. Nämlich gute 18%, die halt nun mal Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen von dem Bruttoeinkommen eines Angestellten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Klar, hast du jetzt, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, in der gesetzlichen Rentenversicherung da eine Rendite auszurechnen, ist schwierig und ich behaupte jetzt einfach mal, die ist bei weitem nicht so hoch wie ein Aktien-ETF-Sparplan oder ähnliches. Aber trotzdem, da sind halt mal, ja, da fehlen knapp fast 20% vom Einkommen, die eben nicht weggelegt werden und das ist halt erstmal, man muss erstmal kompensieren.
Ja, ich meine, wir müssen ja auch dazu rechnen, also das wäre ja dann nur quasi, um die gesetzliche Rente zu kompensieren.
Richtig.
Und dann auch Leuten, die angestellt sind, die sind ja nicht mit der gesetzlichen Rente dann im Alter an dem Punkt, wo sie ihren Lebensunterhalt überhaupt gleichbleibend leben können, sondern die müssen ja auch noch privat vorsorgen. Das heißt, die 18% plus das, was wir eigentlich empfehlen würden, an privater Altersvorsorge.
Und jetzt müssen wir gleich mal einen Elefanten hier im Raum benennen. Der Begriff selbstständig ist natürlich sehr breit und sehr vielfältig, ne? Also wir reden hier natürlich sowohl über Menschen, die gelegentlich dann halt mal ab und zu mal einen Auftrag haben und irgendwie über die Runden kommen, über Solo-Selbstständige, die ein vernünftiges Geschäft haben, vielleicht sogar einen Mini-Betrieb, vielleicht ein oder zwei Angestellte oder sowas in der Richtung, aber die einfach gut verdienen, bis hin zu Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen von der Firma, ja, denen es natürlich gut geht und wo man über ganz andere Größenordnungen reden. Und die Lebenssituationen sind natürlich extrem unterschiedlich. Aber da, genau aus dem Grund habe ich das mit 50, 30, 20 schon nochmal, wollte ich schon mal betonen. Ja, natürlich ist da so eben vom Gedanken her ein Arbeitnehmender im Hinterkopf. Aber auch für jemanden, der jetzt in Selbstständigkeit nicht so viel verdient, sind auch 20% sparen schon wahrscheinlich in vielen Fällen erstmal anspruchsvoll. Und ganz wichtig, das müssen wir auch sagen, sparen fürs Private, für die private Altersvorsorge, so Sachen wie Steuerrücklagen, ja, um mal das zu sagen, ja, das ist schon, muss schon vorher alles weg sein. Ja. Wir reden bei 50, 30, 20 ist gleich 100, reden wir vom Einkommen nach Steuern.
Genau, und was aber jetzt natürlich tricky ist, wenn du gerade Solo-Selbstständige, und ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, das, was man monatlich reinbekommt, das variiert ja signifikant an der Auftragslage, aber auch, wann halt Rechnungen bezahlt werden und so weiter. Also ich meine, das ist ja schon Also woran berechnet man dann überhaupt? Also klar, man kann dann irgendwie so einen Jahresschnitt vielleicht sich ziehen oder ich meine, die Grundlage dafür ist ja, also das überhaupt auszurechnen, ist ja schon eigentlich recht schwierig.
Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem entscheidenden Punkt. Es geht aus meiner Sicht gar nicht so, also natürlich geht es ums Einkommen, weil das ist das, was du zur Verfügung hast. Aber vorher gibt es dann viel wichtigeren Stellfaktor, nämlich deinen eigenen Lebensstandard. Mhm. Und da, das ist natürlich auch sehr typisch für Selbstständige, gerade wenn es darum geht, ja, ich habe mal einen Auftrag, ich habe mal einen größeren Auftrag, einen kleineren Auftrag. Also wenn ich halt kein so richtig regelmäßiges Einkommen oder auch vor allen Dingen ein sehr stark schwankendes monatliches Einkommen habe und ich kenne das, ja, ich war ja auch mal selbstständig, ne? Also da hast du dann auch, ich war ja auch mal Finanzberater, selbstständiger Finanzberater, Versicherungsmakler und dann hast du halt schon sehr unterschiedliche Einnahmen pro Monat und musst dir halt schon überlegen, was kann ich mir gönnen. Und das ist, glaube ich, und das glaube ich, erfahrene, längerjährige Selbstständige haben das auch so ein bisschen im Griff, haben sich ja in vielen Fällen schon im Griff, den eigenen Lebensstandard natürlich nicht zu hoch zu fahren, weil man sich halt auf dieses Delta da oben, das da schwankt, ja, nicht so richtig verlassen kann. Dann kann man halt mal sich was gönnen, wenn es mal richtig gut läuft, aber das ist dann eher so eine einmalige Ausgabe, dann fahren wir halt größer in Urlaub. Aber würde man das jetzt wirklich zum eigenen Lebensstandard, zum eigenen Bedarf rechnen, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und das ist überhaupt der Clou. Meine Erfahrung mit vielen, gerade auch Solo-Selbstständigen, ist, dass die eigentlich einen relativ vergleichsweise niedrigen Lebensstandard im Vergleich zu ihrem, ja, gibt's unterschiedliche Beispiele. Sehr vom Typ abhängig, ja.
Sehr vom Typ abhängig, ja.
Aber wenn du hast irgendwie so ein bisschen, wahrscheinlich irgendwann so ein Gefühl auf Einnahmen, auf die du dich so halbwegs verlassen kannst, ja. Mhm. Und wenn du das als deinen Lebensstandard, das ist die gute Message, die wir hier verbreiten wollen, ja, das als deinen Lebensstandard definierst, dann kommst du wahrscheinlich hin. Achtung, wenn du dann in den guten Phasen, ne, großer Auftrag und so weiter, wenn du dann von den guten Phasen auch ordentlich was weglegst. Ja, mit Einkommen, mit dem du nicht so richtig rechnen konntest, wenn du davon, jetzt hau ich mal einen raus und das ist jetzt völlig aus der Haut, wenn du davon die Hälfte wegpackst. Mhm. Weil, ja, sozusagen, ne, also keine Ahnung, du hast so einen gefühlten Lebensstandard von, ich sag jetzt irgendwas, von 2500 Euro im Monat. Ja, damit sagst du, komm ich gut klar, kann ich meine Miete bezahlen, dann sozusagen, ja. Und deine Einnahmen beschwanken aber irgendwo so im Bereich von, ich sag jetzt irgendwas, ne, nach Steuern. Das weiß ja sowieso immer kein Selbstständiger so. Das ist immer das große Problem, ja, weil dann, oh, wie ist das hier, wird das jetzt mit der Steuer und wie viel kann ich absetzen und was muss ich dann vielleicht nachzahlen ans Finanzamt? Das ist ja immer auch so ein großes Thema. Aber wenn du sagst, ich habe eigentlich netto fix, nicht fix, aber kann ich mich schon so drauf verlassen, so vielleicht 3000 kommen schon so bei rum. Kommentar von mir dazu, drunter wäre ich auch nicht gerne selbstständig. Das lohnt sich einfach das Risiko auch nicht. Muss man mal deutlich so sagen. Aber das ist eine ganz andere Definition. Sollte man selbstständig sein, ja. So, aber ja, also ich habe so 2-5 Kosten, nicht nur Kosten im Monat, sondern so, das ist das, was ich schon so zum Leben gut brauche. Da ist jetzt nicht auf den letzten Euro schauen, da ist auch mal Essen gehen beim Italiener drin, aber da ist jetzt nicht der standardmäßige Thailandurlaub drin. So würde ich das jetzt mal so, hau ich jetzt mal so raus, ja. Aber dann hast du mal einen Monat, da hast du 6000 Einnahmen. So, da sind ja dann, ne, wenn du 3000 gewöhnt bist und dann hast du 6000, da sind ja 3000, die solltest du eigentlich nicht gewöhnt sein. Und jetzt würde ich halt nicht die 3000 voll auf den Kopf hauen, sondern ja, 1500 davon aufs Depot. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, ich glaube, das ist ja nämlich die Frage, ne, weil wir es ja nicht empfehlen würden, wenn du nicht weißt, ob du nicht auch wirklich 15 Jahre auf das Geld verzichten würdest, würdest du es ja auch nicht alles direkt aufs Depot, sondern würdest du ja.
Das war jetzt zwar ein bisschen pauschal, ja, aber
genau,
nur mal so schon
vielleicht
den Gedanken.
Einmal überlegen, vielleicht erstmal aufs Tagesgeld zu packen, bis du weißt, dass du drauf verzichten kannst.
Ja, okay, danke.
Dann hast du es zumindest schon mal zur Seite geschafft, gibt es nicht aus und es gibt vielleicht noch ein paar Zinsen.
Genau, und vielleicht hast du noch Schulden, kommen wir gleich.
Genau, all solche Themen. Grundsätzlich, ne, wir haben jetzt gerade schon gesagt, Renten, also. Im Prinzip geht es ja auch wie bei Angestellten darum zu wissen, okay, was ist ungefähr meine Rentenlücke? Wir haben da auch einen super Ratgeber, der das einmal erklärt, wie man das berechnet. Nur in deinem Fall als Selbstständiger ist es ja dann nicht, wie gesagt, nicht einfach am Einkommen gemessen, sondern dann musst du einmal ausrechnen, wie viel Geld brauchst du, um deinen Lebensstandard zu halten und halt davon ausgehend ausrechnen, okay, wie viel kriege ich vom Staat im Zweifel und was muss ich quasi on top sparen.
Vielleicht da auch ein Hinweis, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil es gibt ja wahrscheinlich hier jetzt auch Hörerinnen und Hörer, die nicht selbstständig sind, sondern sich drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Wir sagen ja immer, typischerweise setzen wir als Lebensstandard so 80% vom Nettoeinkommen an. Ja, warum? 50, 30, 20, also 50% brauche ich offensichtlich, 30% ist das, was ich mir gerne gönne und 20% kann ich weglegen. So, und wie du richtig sagst, bei Selbstständigen funktioniert das halt nicht so richtig, sondern ich muss sozusagen diese 80%, gedanklich bei mir streichen und sich, genau wie du gerade gesagt hast, überlegen, wie viel brauche ich denn so für meinen Lebensstandard, wie auch immer ich das definiere. Und wenn da der Thailand-Urlaub, den ich gerade angesprochen habe, dazugehört, ja, dann musst du ihn halt dazu definieren und musst du entsprechend mehr dafür weglegen.
Genau, und wenn wir jetzt an die ganzen Selbstständigen denken, die relativ lange selbstständig sind und das auch bleiben wollen, denen geht jetzt vielleicht so ein bisschen die Pumpe, weil sie denken so, okay, aber ich weiß nicht, ob ich dann genug zurückspare und habe ich dann überhaupt eine lebenslange Rente und so weiter und so fort, also rein Aktien-ETF-Sparplanmäßig, oder müsste ich da noch was darüber hinaus machen oder will ich das überhaupt machen? Da gibt es ja im Wesentlichen zwei Optionen, die Sinn machen würden unter gewissen Umständen, um quasi so das Sicherheitsgefühl von, ich möchte eine ganz sichere lebenslange Rente haben und ich will mich nicht nur auf meinen Aktien-ETF-Sparplan verlassen.
Da kommen wir, genau.
Genau, Rürup, beziehungsweise die Basisrente und Rentenpunkte kaufen, also dann doch die gesetzliche Rente.
Ja, also ich glaube, wir fangen von ganz unten, ja, oder von ganz links, je nachdem, ob man das diskutieren wir auch immer, sind das jetzt Säulen oder Schichten, diskutieren wir ja auch immer, fangen wir mit der gesetzlichen wahrscheinlich an. Ne? Also dieses Thema Rentenpunkte kaufen, grundsätzlich kann man mal sagen, ist natürlich vor allen Dingen ein Thema für ältere Selbstständige, was auch immer man gerne als älter definiert. Ja? Im nächsten Jahr darf ich mich dann auch zu den 50-Jährigen zählen. So, und natürlich ist das gerade dann, wenn ich sozusagen die Rente schon vor Augen habe, kann das schon Option sein, wenn ich einfach nicht mehr bereit bin, sag ich mal, so viel Risiko einzugehen. Das ist auch in Ordnung. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das hat ja schon Vorteile. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad, kann man das noch definieren, kann man auch nachlesen, von der Steuer absetzen. Insofern ist es auch interessant. Und vor allen Dingen ist es deshalb interessant, weil ich ja jetzt, das ist immer unsere Hypothese bei der ganzen Geschichte, auch bei der Basisrente, dass ich natürlich jetzt, solange ich noch selbstständig, solange ich noch arbeite, einen sehr viel höheren Steuersatz habe, als dann, wenn ich in Rente, in Ruhestand gehe, wo ich wahrscheinlich kaum noch was zu versteuern habe, weil ich ja eben keine gesetzliche Rente oder sehr geringe gesetzliche Rente habe, die ich versteuern muss.
Ich meine, was ja schon ganz praktisch ist, ist jetzt im Vergleich zu Rürup, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ist ja halt relativ flexibel. Also du kannst halt, also du schließt ja keinen Vertrag ab.
Genau.
Sondern du gehst ja hin und sagst quasi, also füllst ein Formular aus und sagst, ich will das jetzt machen an der Stelle und will so und so viel einzahlen. Und es hast halt auch keine Kosten, dafür ist die Rendite, wissen wir jetzt gerade nicht.
Schwierig zu sagen, hängt auch extrem vom Lebensalter ab. Also sagen wir so, ich würde dann, das spielt natürlich auch eine Rolle, ich würde natürlich dann Rentenpunkte kaufen, wenn ich zumindest so von meinem Körpergefühl, würde ich fast sagen, ausgehe, ja, dass es mir natürlich gut geht und dass ich irgendwie so, es ist halt eine Wette auf ein langes Leben. Jede Rente, die ich abschließe, bei Rürup kommt es jetzt gleich nochmal, ist eine Wette auf ein langes Leben. Ich sage es jetzt mal ganz bitter, und das sagen ja auch die Statistiken. Ja, wenn ich weiß, ich habe mein halbes oder sogar mein ganzes Leben hart körperlich gearbeitet, ja, das wissen, glaube ich, auch viele Handwerker insbesondere, ja, das halt typischerweise, leider, das muss man hart so sagen, und das liegt natürlich davon ab, auch ab, wie ich selber lebe, wie mein Lebensstil ist, muss ich mich an dieser Stelle wirklich alles fragen, wie dann meine Lebenserwartung aussieht. Und danach würde ich natürlich auch ganz schwer gehen. Und wenn ich mich ehrlich in den Spiegel schaue und denke mir, Saidi, das wird nicht so lange mit mir, ja, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, zum einen in eine gesetzliche Rente oder zum anderen, was wir als nächstes gleich besprechen, in eine Rürup-Rente zu investieren.
Genau. Und was man vielleicht auch nochmal sagen sollte an der Stelle, was ja schon ein kleiner Benefit ist, ist zumindest, also ich meine, beim Depot, das kannst du ja auch vererben. Im Gegensatz zur Basisrente, Basisrente, Rürup-Rente, hast du bei der gesetzlichen Rente immerhin die hinterbliebenen Rente mit drin. Also die hast du halt an einer anderen Stelle nicht mit drin oder musst die halt teuer dazu kaufen.
Genau, wichtig, aber das wird auch oft verkauft bei der Rürup-Rente, jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit davon, kannst du natürlich so eine hinterbliebenen Absicherung auch mit dazu nehmen, aber du, wie du sagst, du kaufst sie dazu und sie ist in vielen Fällen nicht billig.
Genau, und das ist schon zumindest im Vergleich ein Vorteil. Trotzdem will wir jetzt nicht sagen, es lohnt sich so viel mehr als jetzt ein Aktien-ETF-Sparplan. Das tut es halt im Zweifel nicht.
Nein, genau. Also wir kommen ja auf die Aktien-ETFs gerade noch dazu. Ich würde dann, wenn ich halt, sag ich mal, auf die Rente zugehe, diese Option überlegen, eventuell dann ziehen, wenn ich sage, ich möchte noch quasi einen Sicherheitsbaustein in meine Rente dazu bauen. Wie gesagt, immer mit dem Hinterkopf, das ist dann eine Wette darauf, dass ich ziemlich alt werde.
Genau. Und der andere Faktor ist noch, beim Aktien-ETF-Sparplan kannst du einzahlen, solltest es mindestens 15 Jahre liegen lassen, aber du könntest im Zweifel drauf zugreifen. Bei der gesetzlichen Rente kannst du natürlich erst im Rentenalter drauf zugreifen. In der Regel, es sei denn, es passiert was und du bist erwerbsunfähig, wie heißt es? Ja.
Ja.
Dann kannst du es auch früher im Zweifel kriegen, ist dann ein bisschen komplizierter, aber dementsprechend, du bist da tatsächlich beim Aktien-ETF-Sparplan trotzdem nochmal ein bisschen flexibler unterwegs,
ja,
als bei der gesetzlichen Rente. Und bei der Rürup, vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, was es ist.
Genau, also die Rürup-Rente, auch genannt Basisrente, das ist das Gleiche, ist tatsächlich unter anderem für Selbstständige mal ins Leben gerufen worden, aber auch für Angestellte, ist eine Ergänzung, immer gedacht als Ergänzung zur gesetzlichen Rente und funktioniert quasi auch in gewisser Weise. Du zahlst dann nämlich ein in einen privaten Vertrag, private Rentenversicherung, eine Rürup-Rentenversicherung. Und jeden Euro, den du da reinzahlst, den kriegst du nicht mehr raus. Das Ding ist unkündbar, sondern es kommt dann analog, wie bei der gesetzlichen Rente, später als Rente raus. Da kriegst du auch keine Einmalbeträge raus. Dafür hat es den Vorteil, dass du bis zu einem ziemlich hohen Betrag die Beiträge von der Steuer absetzen kannst, musst dann dafür die Rente halt versteuern. Und das lohnt sich logischerweise, wenn du in der Ansparphase ziemlich viel Steuer rauskriegst, also sprich einen hohen Steuersatz hast, in der Rente dann aber einen niedrigen Steuersatz hast. Typisches Modell, und so sagen wir das auch bei Finanztipp, vor allen Dingen für Selbstständige in erster Linie interessant.
Ja, ich meine, dann gibt es dann halt noch, ich glaube, da wird es dann kompliziert, ganz viele unterschiedliche Versionen dessen. Es gibt nicht die eine Rürup-Rente, auch wenn sie staatlich zertifiziert ist, gibt es ganz viele Varianten davon. Es gibt die klassische, da hast du dann in der Regel eine Garantie. Das heißt, du bekommst, sagst du, also das ist dann ein bisschen mit Garantie und Faktor und allem drum und dran. Aber sagen wir mal, du kriegst auf jeden Fall irgendwie, weißt du, du kriegst so und so viel mit großer Wahrscheinlichkeit hinten raus, wenn du das und das einzahlst. Das Problem ist an der Stelle, dass du dann natürlich die Versicherungen müssen sich absichern, relativ viel beziehungsweise alles in sichere Anlagen selber investieren. Und sichere Anlagen haben zur Folge niedrige Rendite.
Ja, und deswegen sollte man, glaube ich, gleich die, was ist denn, wenn wir schon sagen, ja, wir finden es eigentlich für Selbstständige schon eine Option, was ist denn da die Option, die eventuell für Selbstständige passen könnte, in tatsächlich was, ich mache es mal ein bisschen plakativ, ein ETF-Sparplan, bloß im Mantel, im Paket eines Rürup-Vertrags und jetzt wichtig, eines günstigen Rürup-Vertrags. Denn auch solche ETF-Policen genannt, ja, ETF-Versicherungen, werden am Markt wie Heu angeboten, kann man nicht anders sagen. Aber in viele von denen sind alle auch schweinteuer, muss man ganz deutlich sagen. Also da geht's wirklich darin, zu vergleichen oder noch einfacher, unseren Tipps von Finanztipp zu folgen. Denn auch das haben wir uns angeschaut, haben wir ausführlich getestet und haben euch da entsprechend günstige, relativ günstige Rentenversicherungen, Rürup-Rentenversicherungen rausgesucht, in denen du einen Aktien-ETF besparen kannst. Unter der Voraussetzung A, dass du dir das, was du da einzahlst, dass du es erstmal nicht brauchst, ja, aber du kommst ja offensichtlich nicht mehr ran, dass du das verstanden hast, dass du, worüber wir gleich sicher noch sprechen, nämlich Aktieninvestments auch konsequent mitgehen willst und, das würde ich immer so sagen, dass du eben jetzt wahrscheinlich aller Voraussicht nach einen deutlich höheren Steuersatz in der Ansparphase hast, als dann in der Rentenphase. Unter diesen Voraussetzungen kann sich so eine Rürup-Rente lohnen. Achtung, ich würde es nie als einzige Altersvorsorge begreifen, sondern immer als eben, daher der Name, Basisrente. Das heißt, du sorgst für eine gewisse Grundabsicherung, ja, wo du mal zumindest einen Teil deine Lebenshaltungskosten damit schon mal deckst. Aber wie gesagt, es braucht aus meiner Sicht auch immer einen flexiblen Baustein.
Ich bin mal jetzt gespannt, wie es wird, weil es wird ja schon auch jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt im Juli darüber gesprochen in der Regierung, dass Selbstständige verpflichtend oder zumindest neue Selbstständige, nicht Bestandsselbstständige, da wird es, glaube ich, auch so, aber die haben eine einfachere Möglichkeit, auch wieder rauszukommen. Aber dass die Neuselbstständigen auf jeden Fall verpflichtend in die gesetzliche Rente einzahlen müssen. Das heißt, in dem Fall müsstest du dich dann auch nicht mehr entscheiden zwischen den beiden oder kannst dir trotzdem überlegen, aber sondern dann, es sei, also ich glaube, der Einzige, was jetzt gerade diskutiert wird, das Einzige, was sie sagen, ist, wenn du eine Rürup-Rente hast, dann kommst du aus der Nummer auch wieder raus. Mhm. Also so ein Opt-out-Modell ist es dann.
Also spannend an der Stelle, dass du sagst, so Unsicherheit, wie geht das mit der Politik weiter, welche Regelungen kommen da in Zukunft, ist ein Hinweis darauf, sich auch an der Stelle schon relativ flexibel zu halten. als Selbstständige. Mit anderen Worten, den festen monatlichen Beitrag für so eine Rürup-Versicherung relativ niedrig zu halten. Relativ bedeutet natürlich völlig vom Einkommen her, und da kann man jetzt auch gar keine Guideline geben, weil, na, wir haben schon gesagt, dass es sehr unterschiedliche Verdienste und Gruppen von Selbstständigen gibt, aber zu sagen, ich habe dann relativ niedrigen monatlichen Beitrag und ich habe ja dann bei jeder Rürup-Versicherung die Möglichkeit, einmal im Jahr, nicht nur einmal im Jahr, aber einmalig größere Beträge einzuzahlen, zum Beispiel, das kenne ich so viele, nachdem sie ihre Steuer gemacht haben, ja, und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie das Jahr wirklich gelaufen ist und jetzt kann ich mir nochmal leisten, da einen größeren Betrag reinzustecken. Und das muss ich ja dann eben nicht machen, wenn ich dann auf einmal feststelle, oh, jetzt muss ich mich pflichtweise gesetzlich versichern, dann kann ich natürlich meine Einmalzahlungen entsprechend runterfahren.
Genau. Da wird es auf jeden Fall spannend, wenn ihr selbstständig seid und Bescheid wissen möchtet, sobald da tatsächlich ein fester Beschluss kommt, dann abonniert unseren Newsletter oder ladet vielleicht unsere Finanztipp-App herunter, weil da würden wir das auf jeden Fall auch aufgreifen. Genau. So, jetzt haben wir über Rürup, wir haben jetzt eigentlich schon auch ein bisschen über ETF gesprochen an jeder Stelle, aber weil es halt auch so ein bisschen im Kontext, man kann irgendwie das eine nicht besprechen ohne das andere, wenn wir die Vorteile und Nachteile anschauen. Aber was ja schon irgendwie spannend ist, wenn wir jetzt eine Rürup-Rente haben, die jetzt mega günstig ist und auch in Aktien-ETF investiert, und dann haben wir einen eigenen Aktien-ETF-Sparplan, dann ist ja so ein bisschen die Frage, wann lohnt sich vielleicht das eine oder das andere mehr oder weniger?
Ja, also ich würde mir da eine relativ fixe Aufteilung überlegen, damit ich nicht jedes Jahr dauernd Ewigkeiten grübeln muss, wie viel mache ich jetzt da. Das heißt, eine fixe Aufteilung, das könnte auch relativ pragmatisch einfach 50-50 sein. Ja, damit macht man sicherlich schon mal nichts falsch. Aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, gerade auch für Selbstständige, die ja aus meiner Erfahrung heraus oftmals auch ein relativ flexibles Leben führen, gerade aufgrund von schwankenden Einnahmen, und das wirst du dann den Rest von deinem Leben nicht los, bist du bestimmt auch im Alter so drauf, sagst, ich brauche da mehr Spielraum. Ich will auch einmalig mir aus meinem Depot größere Summen herausholen, um mein Leben nochmal zu verändern, um Durststrecke zu überbrücken, um mir einfach mal was Großes zu gönnen, so wie ich das ja meinen Rest meines Lebens, wenn es mal gut gelaufen ist, auch tue. Und deswegen finde ich das einfach total angemessen. Wichtig ist halt, und das gilt natürlich grundsätzlich bei allen Aktienanlagen, sich klar zu machen, wenn ich, wie viel auch immer, 50% meiner Altersvorsorge da reinstecke, wenn ich einen großen einmaligen Betrag reinstecke, wenn ich nur 1 Euro reinstecke, es ist halt nun mal eine langfristige Anlage. Egal, ob ich das in die ETF-Geschichte innerhalb einer Rürup-Rente mache oder auf einem eigenen privaten Depot, ganz viel Geduld mitzubringen. Denn, das sage ich jetzt auch ganz bewusst, ja, viele Selbstständige haben ja auch, das gehört ja irgendwie auch zu, einen hohen Drive, ja, hängen sehr dran und so weiter. Und manchmal, das ist so meine Erfahrung, zumindest in meinem Bekanntenkreis, ist es damit der Geduld nicht so einher. Und man ist dann auch mal schnell nervös, wenn die Aktien und der Aktienmarkt in die falsche Richtung läuft. Und da gilt die gleiche Message. Deswegen meine Rede am Anfang dieses Podcasts, ja, die Regeln sind quasi die gleichen. Der Aufbau eines Vermögens mittels Aktien-ETFs, mittels Aktienmarkt ist halt, es ist ein Geduldsspiel. Du musst langen Atem mitbringen. Und gerade in so selbstständigen Kreisen, dann hört man, ja, der hat damit einen großen Reibach gemacht und gerade auch mit seinem eigenen Geschäft. Auch übrigens eine wichtige Geschichte, habe ich auch mal mit einem Selbstständigen darüber gesprochen, sagt, wieso soll ich eigentlich Altersvorsorge betreiben? Ich stecke einfach jeden Euro, den ich verdiene, in mein eigenes Business wieder, ja, weil das bringt mir die beste Rendite. Das kann ich aus einer Unternehmersicht schon irgendwie verstehen. Du machst es ja nicht, du würdest es ja nicht machen, wenn du nicht dran glaubst. Aber gerade auch für Unternehmer, für Selbstständige ist die Grundregel allen Investierens der Geldanlage natürlich noch viel wichtiger. Diversifikation. Mhm. Du setzt praktisch alles auf eine Aktie, nämlich auf dein eigenes Business. Und wenn das vor die Hunde geht, ja, es muss ja nicht, ja, aber es ist schon ein extremes Risiko. Also natürlich, und das ist auch eine absolute unternehmerische Investorenentscheidung. Ich habe 1 Euro verdient und ich rede jetzt von Umsatz oder sagen wir mal von Gewinn. Gewinn. Reinvestiere ich diesen Gewinn in welcher Form auch wieder in mein eigenes Business, indem ich mehr Marketing mache oder mir nochmal überlege, welche Geschäftsfelder ich noch erschließen kann oder sonst irgendwas, ja. Oder ziehe ich ihn raus aus meinem Business und diversifiziere ich ihn über einen Welt-ETF in den weltweiten Aktienmarkt. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die ich gut überlegt treffen soll.
Das ist ganz spannend. In dem Studium, zusätzlichen Fortbildung, die ich zuletzt gemacht habe, da ist es ja auch so, dass man jetzt in einer privaten Bilanz schon hingehen würde und tatsächlich das eigene Unternehmer bei Unternehmern rausstreichen würde, weil es eben nicht klassisch in der Finanzplanung als vermögensbildenden Posten gilt, genau aus dem Punkt. Weil häufig hast du auch noch mehrere Unternehmer da mit drin und so weiter und so fort. Das ist halt nicht so einfach und auch nicht so einfach zu messen an der Stelle. Und dementsprechend, ja, auch aus der Brille gesehen, das ist, glaube ich, einfach keine gute Idee, da
und noch zu mischen. Noch ein Tipp an der Stelle, ja, ich würde diese Entscheidung immer nach, ja, diesen vermögensbildenden Gedankengängen sozusagen fällen und nicht nach steuerlichen Gesichtspunkten. Mhm. Ja, also ist ja auch, glaube ich, das Premium fast schon, nicht ganz, ne? Also nee, ist schon das Business noch ganz weit vorne, aber ganz gleich dahinter kommt, ja, wie kann ich nochmal Steuern sparen, ne? Wie kann ich es vermeiden? Das sollte bei diesen Anlageentscheidungen nicht die erste Überlegung sein. Es kann schon eine Überlegung mit sein, ja, aber die Risikodiversifikation darf man absolut da nicht vernachlässigen.
Genau. Jetzt hast du eben gesagt, dass in welchem Verhältnis irgendwie Rürup zu ETF. Du kannst natürlich trotzdem auch 100% einfach einen Aktien-ETF einzahlen, wenn du nicht, also den meisten würden wir das vermutlich sogar raten, wenn du nicht irgendwie diese Nervosität hast, weil du glaubst, du wirst sehr, sehr alt und vielleicht könnte irgendwann das Geld ausgehen. Ne? Also das ist noch immer vermutlich die Rendite oder die Variante, die am Ende kostenrenditemäßig das beste Ergebnis bringen kann.
Wir würden natürlich auch insgesamt im Vermögen, im Selbstständigen, genau wie einem Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin natürlich immer raten, sagen, am Ende kannst du nicht 100% Aktienquote fahren. Das kannst du im Vermögensaufbau natürlich betreiben, aber Richtung Rente, da muss schon auch ein Sicherheitsbaustein rein. Ja, ob der jetzt, ich sag jetzt mal was relativ Offensives, 20% beträgt, also 80% im Vermögen dann Aktienquote zu fahren und 20% Sicherheitsbaustein oder 70-30 oder sowas in der Richtung, das ist schon angemessen. Aber wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ja, am Ende, du fährst als, wenn du selbstständig bist, schon ein gewisses Risiko. Mhm. Und ja, du bist quasi dazu verdammt, muss man fast schon sagen, dass in deinem Vermögensaufbau, in einem vernünftigen Verhältnis, und das ist nichts anderes als ein Aktien-ETF, ein weltweiter Aktien-ETF, weil der halt diese Risikostreuung nochmal in sich drin hat, das auch zu fahren. Denn sonst wirst du es nicht schaffen. Du kannst nicht, ich mach's mal ganz böse, deine Altersvorsorge als Selbstständiger auf einem Tagesgeldkonto, auf einem Sparkonto, auf einem etc. aufbauen. Das ist sehr schwierig. Einen Punkt noch, haben wir jetzt hier nicht drin, fällt mir nur gerade ein. Natürlich gibt es wie für Selbstständige, auch wie für Arbeitnehmer immer die Option einer eigenen Immobilie mit allen Pro und Contra, die da drin stecken. Ja, das kann natürlich auch, genau wie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, eine gute Altersvorsorge sein, aber ist natürlich mit dem entsprechenden Aufwand, dem entsprechenden, würde ich schon sagen, mit dem entsprechenden Stress auch verbunden.
Genau, und um es einfach noch ein bisschen komplizierter zu machen, als das was wir schon besprochen haben. Natürlich, also was ja jetzt ganz cool ist, dass für Selbstständige auch das AV-Depot möglich ist. Das heißt, auch das ist ab nächstes Jahr auf jeden Fall ein Baustein, den du nutzen kannst, weil du da vom Staat eben gegebenenfalls einen Zuschuss kriegst. Den Rechner, inwiefern sich das für dich lohnt im Vergleich zum normalen Aktien-ETF-Sparplan, das verlinken wir euch auch einmal in den Shownotes, aber das würden wir in jedem Fall auch empfehlen.
Ja, genau. Also das würde ich sogar fast an eins setzen, ja, weil es wird, da sind wir fest davon überzeugt, sehr, sehr günstige Altersvorsorge-Depots geben. Und das ist eben die schöne Nachricht. Ja, liebe Selbstständige, ich rieche da jetzt auch für euch. Nein, das ist ein bisschen plakativ, aber ja, sie haben das Gott sei Dank für Selbstständige auch geöffnet. Und da es eben so günstige Altersvorsorge-Depots geben wird, 150 Euro. Und ja, ich sag jetzt mal so, wenn du nur einigermaßen vernünftig verdienst in deiner Selbstständigkeit, ja, 150 Euro Altersvorsorge, so ist absolutes Minimum, ja, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Also die sollte man auf alle Fälle im Altersvorsorge-Depot voll machen und dann kann man sich immer noch Gedanken machen, mache ich jetzt so einen Rürup-Vertrag oder packe ich den Rest zum Beispiel in ein privates Altersvorsorge-Depot.
Guck mal, da haben wir doch jetzt den Selbstständigen schon mal ein kleines bisschen geholfen, hoffentlich. Okay, machen wir weiter mit den User-Fragen. Die erste kommt von Styazuk. Muss ich beim AVD, also Altersvorsorgedepot, Steuern zahlen, wenn mein ETF-Fonds geschlossen wird?
Also nein, musst du nicht. Also was ist da offensichtlich der Fall? Ich habe ein Altersvorsorgedepot, in dem bespare ich einen ETF und so ein ETF, wie jeder Fonds auf der Welt, kann geschlossen werden. Das heißt, der Anbieter sagt, ich habe auf diesen ETF keinen Bock mehr. Meistens ist er, weil er zu klein ist, das ist oft lohnt sich nicht mehr. Und dann schließt er den. Und dann werden die Leute ausbezahlt. zu dem Kurs, der halt da ist. Das ist auch erstmal nicht schlimm, was immer dann in einem privaten Depot an der Stelle ärgerlich ist. Du musst tatsächlich in einem privaten Depot an der Stelle Steuern zahlen. Insofern ist die Frage auch total berechtigt. Übrigens, dass so ein Fonds geschlossen wird, passiert relativ selten, denn meistens was passiert was? Die werden verschmolzen. Der wird verschmolzen mit einem anderen Fonds oder ETF, wo ich dann auch drauf schauen muss, passt der neue eigentlich noch zu mir? Aber das ist ein anderes Thema. Innerhalb eines Altersvorsorgedepots muss ich keine Steuern bezahlen. Das ist die gute Nachricht, weil letztendlich ist es wie, als ob ich den ETF verkaufen würde und einen anderen ETF dafür kaufen würde. Das kann ich innerhalb eines Altersvorsorgedepots machen, ohne Steuern zu zahlen. Das ist schon ein nicht ganz geringer Vorteil des Altersvorsorgedepots, dass ich innerhalb des Depots also praktisch rein und raus ohne Steuern zu zahlen. Ich bin aber gezwungen, das Geld zeitnah, so glaube ich, steht es im Moment im Gesetz, wieder zu reinvestieren. Also ich kann es nicht Ewigkeiten da rumliegen lassen.
Spannend. Gut, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Josephine 09876. Gibt es neue Empfehlungen für nachhaltige grüne ETFs gemäß der IMI-Strategie?
Nein, gibt es tatsächlich nicht, denn das ist tatsächlich schwierig. Dieser Markt für den IMI ist noch relativ überschaubar und es gibt derzeit noch keine, also auch unser Kenntnis oder anders gesagt nach unseren Kriterien, nachhaltige ETFs, die groß genug sind, die es lang genug gibt, die einfach auch vor allen Dingen breit genug diversifiziert sind, denn das ist ja die Idee bei der IMI-Strategie, die diesen Nachhaltigkeitskriterien genügen. Ich habe übrigens neulich mit einem Vertreter von MSCI, also dem Indexanbieter, gesprochen und habe erstmal vorgeschlagen, sie sollen doch erstmal einen SRI, also einen entsprechenden nachhaltigen Index, auf den IMI anbieten, weil erst wenn es den Index gäbe, dann würde sich vielleicht der ein oder andere Anbieter auch überlegen, einen entsprechenden ETF dafür aufzulegen. Also sich erstmal bedankt für die Idee. Aber die gute Nachricht ist, wir haben auch bei unseren nachhaltigen ETFs Empfehlungen, die auch Schwellenländer enthalten. Schau da mal rein in unsere Empfehlungen. Einfach mal googeln, Finanztipp nachhaltige ETFs. Da findest du auch dann eben nachhaltige ETFs, die auch schon über noch mehr breiter gestreut sind, eben zum Beispiel auch über Schwellenländer. Und das reicht auch. Da ist auch der Grenznutzen zu einem IMI nachhaltigen ETF dann nicht mehr besonders groß.
Perfekt. Und dann haben wir die Frage von Kaubi Maus. Was geht an Altersvorsorge 10 bis 15 Jahre Anlagehorizont mit 62 Jahren?
Ja, also das ist eigentlich auch eine sehr gute Frage, die wir jetzt gerade bei den Selbstständigen noch nicht so richtig beleuchtet haben. Wir haben vorhin bei den Selbstständigen gesagt, ja, da kannst du dann noch gesetzliche Rentenpunkte kaufen, also Rentenpunkte kaufen und diese ganze Geschichte. Aber natürlich kannst du auch, hier in dem Fall, mit 62 noch in ETFs investieren. Warum? Weil du, die Frage war ja so 10 bis 15 Jahre Anlagehorizont. Ja, natürlich. Also du gehe ich doch mal von aus, dass du zumindest hoffst, dass du noch 15 Jahre Anlagehorizont hast. Ne? 62 plus 15, mal kurz rechnen, bis 77. Na komm, also 77 wird hoffentlich gehen. Jetzt bin ich mal böse. Wenn du nicht damit rechnest, 77 zu werden, ja, tatsächlich, dann würde ich das Geld nicht in die ETF schieben. Nee. Dann würde ich es vorher ausgeben. Ja, also du willst es vererben. Ja, das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber nee, genau. Und das Geld, das ich da reinstecke, dann wahrscheinlich einmalig, weil Sparplan, aber ne, einfach jeden Euro, den du da reinsteckst, kannst du gedanklich erstmal 15 Jahre abschreiben. Das ist dann für den, ich sag's immer so, für den zweiten Teil deiner Rente. Ja. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht geht der Aktienmarkt gerade zufällig durch die Decke und das Geld hat sich, weiß ich nicht, in 5 Jahren verdoppelt. Wäre nicht ganz ungewöhnlich am Aktienmarkt. Dann hast du Glück gehabt, dann kannst du es auch schon früher rausholen. Aber ansonsten würde ich jetzt ganz konkret jeden Euro, den du da reinsteckst, würde ich für mit Ende 70 planen.
Genau, gleiche Regeln für alle im Prinzip.
Absolut.
Super, dann danke dir, Saidi, und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart. Wir wünschen uns oder wir hoffen natürlich auf tolle Bewertungen von euch. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne Feedback in den Kommentaren lassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Sophie, fürs Vorbereiten und euch auch gutes Gelingen bei eurer Selbstständigkeit, wenn ihr sie denn plant oder gerade schon durchführt. Und das mit der Altersvorsorge wird schon. Bis zum nächsten Mal, euer Saidi.